Festigen geht, gibt es einen Vers in der Bibel, wo finde ich, das sehr gut auf den Punkt bringt. Und da schreibt es der Paulus den Korinther. Im 2. Korintherbrief, das möchte ich aufklicken oder oldschool aufblättern, 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Das ist so der Vers von dem ersten Teil. Der erste Teil geht zum Festigen, im zweiten Teil geht es zum Bindigen. Also für den ersten Teil, für den Teil der Festigen, ist der 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 unser Hauptvers. Wir werden nur den fokussieren. Ich lese den mal zuerst, dass ihr so ein bisschen mal hört und wisst, um was es dort geht. Wir leben zwar in dieser Welt, aber es heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagener Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen Menschen Hochmut nieder, der sich gegen diese wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Ich habe den Vers erkannt, vielleicht kennt ihr ihn auch. Ein Vers, wo man immer wieder mal denkt, hey, okay, um was geht es da? Es ist recht martialisch, es ist recht speziell. Und ich habe mich darüber schlau gemacht und habe jetzt eine Erklärung und kann jetzt auf den Vers viel besser stehen lassen. Genau, fangen wir an mit dem Vers 3, der erste kurze Vers. Vers 3, wir leben zwar in dieser Welt, aber es heisst noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Genau, als Illustration, so das Bild von einer Kriegsszene. Es geht recht ab, oder? Und so Waffen, wenn man Waffen denkt, ist ja kein gutes Bild an sich. Wenn man das mal versucht, positiv zu münzen, gibt es durchaus auch positive Waffen, die die Welt auch gibt. Es sind nicht einfach alles schlecht, oder? Es sind die Waffen von der Diplomatie, finde ich jetzt persönlich in der Regel relativ gut. Oder auch die Waffen vom Verstand. Und gerade der Paulus, der immer wieder den Verstand auch betont. Oder ein Jesus, der sehr bodenständig handelt. Also der Verstand ist sehr wertvoll und sehr wichtig. Das Problem ist, dass für die Welt mit diesen Waffen hört das auf. Also mit Diplomatie, mit List, mit dem Verstand hört es viel auf. Aber wir Christen haben eben nicht mehr. Wir haben im Heiligen Geist eben nicht mehr, wo wir darauf anzapfen sollen und können, wo manchmal auch der Verstand übersteigt. Und da kommt dann, merkt man, dass wir in einen Kampf hineinkommen, dass wir in Sachen hineingeraten, wo man denkt, hey, das macht jetzt nicht bis ins letzte Sinn. Aber ich habe doch das Gefühl, es ist dran, das jetzt zu machen, es ist dran, das jetzt zu sagen, es ist dran, Einfluss zu nehmen. Weil was klar ist, zwischen der Welt und Gottes Welt ist ein Kampf um. Da werden wir jetzt noch mehr darüber hören. Ich lese es gerade weiter, Vers 4. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Ich habe mich darüber schlau gemacht, in welchem Setting hat der Paulus das empfunden, wo er das geschrieben hat. Wie gesagt, das ist der Korinther, das ist der 2. Korintherbrief. Logischerweise bedeutet das, dass es vorher schon einen Brief gegeben hat. Und wer den 1. Korintherbrief weiss, es ist ein Brief voller Mahnungen. In Korinth, das war eine Neugründung, eine Kirche. In Korinth, das ist eine Hafenstadt, die sehr kosmopolitisch war. Und von allen Herren Ländern haben die Leute ihre Glaubensrichtungen und ihre Rucksäcke eigentlich mitgebracht. Es hat Prostitution gegeben, es hat sogar Tempelprostitution gegeben, wo Christen gesagt haben, ja gut, wir haben wenigstens eine heilige Form von Prostitution und haben das dann so aus vollem Ernst so empfunden, alles. Also es ist wirklich, in dieser Stadt ist es recht abgegangen und es hat vor der Gemeinde einfach Halt gemacht. Man ist ja auch als Gemeinde vor Ort dort, man kann sich nicht einfach wie ein Kloster abkapseln. Man hat mit dem gelebt und im Negativen natürlich. Oder? Man hat nicht versucht, das positiv zu prägen, sondern man hat sehr viel von dem aufgenommen, von dem schlechten Spirit, der in dieser Hafenstadt Korinth war. Und der Paulus, wo er dort war, ist ein Tarzberg gestanden, was alles abgegangen ist, bis über moralische Sachen, dass gewisse Leute mit ihren Schwiegermüttern zusammengelebt haben oder glaube, letzten Ostern habe ich über Abendmahl ein Dilemma dort erzählt. Das Abendmahl war ja damals ein richtiges Festmahl. Und die Leute haben dann nicht gewartet auf die, die noch am Arbeiten waren. Sie haben dann einfach das Abendmahl schon verdrückt, haben alles leer gegessen. Und die Leute, die noch gekommen sind, vielfach sind es arme gewesen, sie haben müssen arbeiten, um das Geld zu verdienen. Sie sind dann gekommen, ist alles weg, ratzeputz gewesen, oder? Und, also ist wirklich in dieser Gemeinde ist es wirklich abgegangen. Der Paulus hat mehr als einmal müssen sagen, hey Leute, das kann es nicht sein. Ihr nennt euch Christen. Aber wie ihr lebt, das ist Jenseits, das geht einfach nicht. Ihr müsst euch erneuern lassen. Ihr müsst umkehren. Ihr müsst hören mit dem, dass das geht einfach nicht. Im zweiten Brief ist der rote Faden anders. Er schreibt nicht mehr derart praktische Probleme, weil es scheint danach, dass die das praktiziert haben, sind entweder gegangen oder sie haben es überwunden. Also die Kirche ist gewachsen. Es ist etwas gegangen. Oder die Leute sind vielleicht auch gegangen, die nicht einsichtig sind. Das Problem ist einfach, wenn etwas Offensichtliches weg ist, ist es nicht weg. Die Gefahr ist da, dass etwas, was offensichtlich weg ist, ersetzt wird durch etwas weniger Offensichtliches, durch etwas Subtileres. Es ist das Wort von einer Festung, genau um das geht es, eine feindliche Festung. Das Bild auch von einer Festung, wenn man sich das vorstellt. Die Festung, ein älteres Wort davon, ist Bollwerk. Vielleicht kennt ihr das Werk Bollwerk. Von dem Zusammenhang, von dem Satz. In einer älteren Besetzung heisst es sogar in einer Höhe, eine Höhe. Und das ist gemeint, dass die Leute dort hatten, die erzählt haben, es gibt noch eine Höhe, die wir erreichen als Christen. Eine Höhe, wo das Evangelium nicht ankommt. Das Evangelium ist gut. Was der Paulus gesagt hat, ist gut. All die moralischen Sachen, die er gesagt hat, sind wir mal ehrlich, es ist eigentlich schon gut, wenn wir es nicht gerne gehört haben. Aber es ist eine Irrlehre reingekommen, wo den Leuten gesagt hat, hey, ihr müsst die Höhe erreichen. Ihr müsst die Zusatzlehre noch reinnehmen. Ohne die sind ihr unvollständig. Und das hat der Paulus gestunken. Weil er gesagt hat, im Evangelium ist alles enthalten. Im Evangelium, mit dem Wort von Jesus, ist alles enthalten. Lasst ihn nicht aufschwätzen, dass es irgendeinen Zusatz braucht, wo irgendwelche Leute reinbringen und sich gefallen, dass sie sagen, ich habe es eben begriffen. Ich weiss eben etwas, was die Gemeinde nicht weiss, was vielleicht nicht mal der Pastor weiss. Aber das ist jetzt, das ist die Höhe, die wir erreichen müssen. Und da hat der Paulus gemerkt, hey, ich muss die Festung, die subtile, es ist nicht mehr so offensichtlich, wie dass man mit der Schwiegermutter zusammenlebt oder das Abendmahl verputzt ist oder dass man in einer Tempelprostitution macht. Es ist etwas vielleicht fast noch Gefährlicheres, was versteckt ist, was so fromm versteckt ist, was etwas Subtiles ist. Und da der Paulus mit scharfen Worten sagen, das akzeptiere ich nicht in dieser Kirche. Die Zusatzlehre ist nicht von Gott. In Gottes Evangelium ist alles enthalten. Und jeder, der einfach sagt, er hat noch etwas anderes, etwas Besseres, der lügt. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Und das müssen wir mit aller Schärfe geistlich und praktisch entgegenheben. Vers 5, und reißen alle Menschen in Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und der ganze Spirit, der ganze Kampf eben von der Welt und von Gottes Reich, das ist etwas, was wir immer wieder erleben. Dass man sagt, ja, weißt, ja, ihr Gläubigen, das ist schön und gut. Mal die Bibel, das ist ganz okay. Kirchen, mega wertvoll, dass es Kirchen gibt und alles. Aber nur das, ja nur Gott, ist gerade ein bisschen einseitig. Ist vielleicht ein bisschen bitter, nach so vielen Jahrtausenden immer noch der gleiche Gott, immer noch der gleiche Zopf. Wie schnell schleicht sich drin, man braucht eben noch mehr. Man braucht noch andere Erfahrungen, man braucht noch andere Erlebnisse, als nur das, wo Gott verbirgt in der Bibel. Was Gott für Möglichkeiten gibt. Und das ist etwas, wo immer wieder mal schleichend, mal mit dem Hammer auch, mal reinkommt und sagt, hey, nein, ich akzeptiere das und ich will das nicht. In Jesus haben wir alles. Durch sein gebürgte Wort haben wir alles. Durch seinen Heiligen Geist, wo so viel Freiheit und so viel Möglichkeit auch ist. Und das ist etwas, wo wir auch immer mehr entdecken wollen, wo wir auch durch das Seminar gelernt haben, wie viele Schätze da verborgen sind. Wir müssen doch nicht externe Schätze suchen. wenn wir sie intern finden, im Heiligen Geist und auch in der Bibel. Aber das ist wirklich ein Kampf, wo uns immer wieder auch betroffen, wo wir betroffen sind, wo wir wissen, hey, wir können das an dem Jesus festheben. Weil das Schönste daran ist, die Festung wird niedergerissen. Und wenn man eine Schwere aufkommt und man das Gefühl hat, hey, da ist so viel, was drunter zu unter ob sie ist, auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viel Meinungen vorherrschen, wo so viel Zeug rum ist, wo manchmal so viel Gift auch rum ist, in den Medien oder allgemein auch, zu sagen, hey, nein, wir können uns festheben an dem Gott von der Liebe, an dem Gott von der Klarheit. Und die Festung wollen wir nicht reissen, mit Hilfe von Jesus Christus. Und ich möchte da schon einen Vers vorziehen, obwohl der übernächste Vers ist, von Johannes 8, Vers 34 bis 36. Jesus sagt da, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wer der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Leben in Freiheit. Wir sehnen uns nach Freiheit. Wir leben vielleicht nicht überall in der Freiheit. Aber wir haben mit Jesus Christus immer nur ein Gebet vom Fern, sag mir, ich will in die Freiheit hineinkommen. Himmlischer Vater, schenk mir Kraft und schenk mir die Weisheit. Was ist ein Schritt, in die Freiheit hineinzukommen? Und dass wir bei all dem Strudel, wo ist momentan, all dem Strudel, wo die Korinther hatten, dass wir wissen, wir haben einen Gott, der sich danach sehnt, dass wir in der Freiheit sind und dass wir aus dem aus eine Beziehung mit Gott verziehen. Das ist eine Ermutigung. Wir haben, Leben Freiheit ist ja, hat ja viel auch mit einem Baum zu tun. Ich habe da ein Pflänzchen, das ich glaube sogar auch bekommen habe von euch beiden, wenn es mir recht ist, von Renat und Damian. Ja, genau, dein Geschenk, genau. Ist ja deine Geburtstagsparty gewesen, genau. Aber wenn man Steffi etwas schenkt, schenkt man es auch mir. Wenn man mir etwas schenkt, schenkt man es nur mir. Nein, Und wenn es um Freiheit geht, dann tun wir sehr oft uns auch die Früchte fokussieren. Obwohl die Wurzeln vielfach sprichwörtlich in den Wurzeln sind. Ein einfaches Beispiel, wenn man vielleicht permanent Kopfweh hat. Klar, es kann vielleicht sein, dass man vielleicht einen Wetterumschwung hat oder Föhn oder alles, das logische Ding. Aber es ist gut möglich, dass Kopf nicht einfach so ein bisschen kommt aus Lust und Laune. Etwas sehr Eckliges, by the way. Sondern es kann vielleicht auch sein, dass man einen ungesunden Lebensstil hat als Wurzeln. Dass man einfach zu viel Stress hat. Dass man vielleicht immer etwas rausschiebt und merkt, hey, ich müsste unbedingt ein so wichtiges Gespräch führen und ich schiebe das immer wieder raus. Oder vielleicht die Ernährung auch, dass man irgendwie völlig ungesund oder was ich. Also es kann ganz andere Wurzeln haben, man tut irgendwie so ein bisschen am Aspirin da hoch 10 irgendwie reinlassen, anstatt überlegen, hey, gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass an der Wurzel etwas anpacken könnte, das dann Auswirkung hat auf den ganzen Baum, auf die ganzen Früchte. Und dass man da ist, die Wurzeln anzuschauen. Weil wenn es um Festigen geht, wenn man sich ein bisschen weiter in die Wurzeln runtergeht, wie startet Festigen? Wie werden Festigen zu einem Lebensstil? Zu etwas, was wie zu einem gehört? Es fängt wie immer alles sehr klein an. Egal, alles Gute und alles Schlechte fängt sehr klein an. Es fängt mit einem ganz einfachen Gedanken an. Wobei Gedanken kommen und gehen, oder? Ich meine, man studiert ja manchmal den lieben langen Tag viel Gutes, aber auch manchmal auch viel Seich. Gedanken ploppt auf, man legt wieder weg, kein Problem. Das Problem ist erst, wenn man dem Gedanken weiter Kraft gibt. Wenn man ihm Aufmerksamkeit gibt. Es ist ein blöder Gedanke, man weiss dann gleich mal in der Regel, es ist ein blöder Gedanke, aber man lässt ihn nicht los. Man gibt ihm Kraft. Man denkt immer wieder dran, man denkt länger dran. Es wird eine Anschauung, es wird etwas Tieferes. Es wird etwas, was sich immer stärker manifestiert, eben die Gedanken. Und da die beiden Bereiche sind etwas, was noch unterhalb vom Wasserspiegel sind, wenn man das als Eisberge anschaut. Aber sobald nachher die Worte reinkommen, weil irgendwann wird das Gedanken Wort, das ist die Natur der Sache. Und bei den Worten, je nachdem, ob du jetzt Selbstgespräch führst allein oder ob in der Gruppe sagst, wird es sichtbar, also es wird für die Leute sichtbar. Immer mehr aus Wort natürlich werden Taten, Entscheidungen, das ist in der Regel dann auch immer mehr sichtbar. Und wenn sich das immer weiter manifestiert, wird es natürlich ein Lebensstil, es wird ein Wert, es wird eine Festung. Und das ist bei allem so, wie gesagt, bei Gutem wie beim Schlechten. Es fängt ganz einfach an mit dem aufploppenden Gedanken, wo man auf die Seite legt. Und es ist einfach einmal mehr, dass manchmal negative Gedanken kommen. Ich glaube, das kann man nicht ganz verhindern. Und man kann aber verhindern, dass es Kraft bekommt. Man kann es wirklich weg sagen, wenn man merkt, das kommt immer wieder, dass man es wirklich auch wegbefiehlt im Namen von Gott. Man sagt, Heiliger Vater, ich will das nicht. Jesus Christus, ich will den Gedanken nicht. Mir ist vergeben worden. Weil vielfach geht es um etwas, wo man vielleicht mal gebosset hat. Vielleicht etwas, wo man mal verstrickt war. Eine Sucht oder sonst ein Problem. Es ist logisch, dass das ein Einfallstor ist, weil dort mal etwas war. Aber dass man da wirklich weiss, dort, wo der Sohn frei macht, ist man wirklich frei. Und das ist nicht ein schönes Wort, wo man dann ein Zuckerbeutel noch rundherum tun kann, sondern es ist eine Tatsache, die verbürgt ist, die dir und mir gilt. Und das, wenn so ein Gedanke vorkommt, dass man von Anfang an, es ist immer einfacher, je kleiner man angeht, desto einfacher ist es. Weil wenn man dann schon in den Taten ist, dann geht es einfach weiter, bis es dann wieder drinnen ist. Dass man wirklich weiss, hey, ich will das nicht, ich will das nicht erschreissen, die Festung hat nichts verloren. Ich habe noch ein paar von möglichen Wurzeln aufgeschrieben, wo das vertieft. Und zwar eine Wurzel, die sein von so einer ungesunden Festung, kann ein Trauma sein. Also etwas, was vorgefallen ist, etwas Krasses. Da bin ich einfach froh, wenn es um das geht, dass man wirklich auf weiterführende Leute zu vermitteln. Weil das ist wirklich etwas, wo teilweise sehr intime oder sehr persönliche Sachen sind. Und wenn ich manchmal merke, dass eine Person etwas ist, wo einfach extrem tief geht, wo etwas, was sehr einsteigend ist, dann sage ich, hey, look, das übersteigt meine Kompetenz. Das habe ich im Studium definitiv nicht gehabt. Ich wüsste, aber ich habe ein grosses Beziehungsnetz. Ich habe im Bereich Ehe, im Bereich Familie, im Bereich Sucht, alles habe ich Leute, die ich dir vermitteln kann, dass man es professionell angehen kann. Und das ist auch gut, auch für dich manchmal zu wissen, wenn du manchmal mit Leuten redest und du merkst, hey, das ist jetzt etwas, das mega tief geht, zum sagen, hey, lieber einmal mehr sagen, hey, look, ich kenne dir jemanden, der da wirklich könnte professionell helfen könnte. Es übersteigt meine Kompetenz ganz einfach. Weil mir hat das schon geholfen, weil ich versuche immer das Gefühl, ich bin ein halber Küchenpsychologe, ich kann das schon noch machen und plötzlich merke ich, ich habe mir etwas aufgebunden, wo mich einfach übersteigt. Also bei solchen Sachen kenne ich sehr viele Christliche oder sonst auch gute Leute, die da sehr gut helfen bei solchen Sachen. Dann Liebesdefizit, wie ist das gemeint? Das hat weniger mit dem Schlafzimmer zu tun, sondern ganz praktisch, einfach, dass man zu wenig Liebe bekommen hat. Und das geht, das ist ja ganz breit, in dem Sinn, dass man als Kind vielleicht nicht die Liebe bekommt, die man gerne gehabt hätte, bis hin, dass man vielleicht immer noch in der Familie, im Freundeskreis, in einer Gemeinde, in einem Arbeitsort einfach das Gefühl hat, man wird nicht geliebt. Es ist etwas, was ich im Camp immer wieder erlebe, wenn man dann mit 100 Leuten am Ort ist, denkt man so, fühlen sich alle wohl, fühlt sich der Hinsch und der Letzte wohl, weil man will ja eigentlich so als Pastor, will man, dass sich alle wohlfühlen, dass jeder sich wertgeschätzt fühlt und jede Aufmerksamkeit hat. Und man ist immer ein bisschen am Umgüchseln und so, ob alles läuft, so. Weil es einfach, was mir wichtig ist, man kann in einer Gemeinschaft sich allein fühlen. Man kann in einer Gruppe sich auch einsam fühlen. Und das ist, ja, je nachdem schneller passiert, als einem lieb ist. Und zum auch da auch wirklich zu sagen, hey, look, wo fühle ich mich nicht wohl? In welchem Kreis fühle ich mich nicht wohl? Und dass man das auch mal zur Sprache bringen kann, über das kann reden, das kann anlegen und allenfalls auch konkret etwas angehen. Dann ein Punkt, Generationensünde und Flüche, ist etwas, wo ich ganz einfach verweise auf den Podcast. Die Joel hat letzten Sonntag über das eine sehr gute Predigt gehalten. Ich sage euch, also hört die Predigt danach, die ist sehr gut. Die tut das sehr einfach runterbrechen. Auch ein spannendes Thema, ein toughes Thema. Das würde ich wirklich dort nochmal nachschauen. Seelische Bindungen tue ich nachher noch erklären, im zweiten Punkt. Und eigenes sündhaftes Verhalten. Ich habe sündhaft in Klammern genommen, weil es ist so die Kühlen, oder? Ja, wir sind Sünder und das ist so eine Schwere, oder? Von dem Wort Sünd. Ich glaube, es geht manchmal um das Verhalten, das wir haben, unser menschliches Verhalten. Ich sage dann immer, unsere Seele ist vielfach ein Diva. Mit allen Vorteilen, aber nicht allen Nachteilen. Ich habe mal einen ISF-Pastor gehabt, der uns vor einer Predigt hat, er uns Leiter zusammengenommen und hat uns so ein bisschen teacht. Und er hat gesagt, wenn man ein schwieriges Gespräch hat, hat er oft erlebt gehabt, dass die Seele, die Diva, noch mit reinkommt ins Ganze. Also er hat schon erlebt gehabt, dass er ein schwieriges Gespräch hat und die Person nimmt das auf, sie nickt und sagt, hey, es sind nachvollziehbar Gründe, die du mir sagst, das ist alles gut, ich nehme das auf, das ist gut, danke für meine Offenheit und alles. Man betet noch, man umarmt sich und man geht wieder. Und 2-3 Wochen später steht man mit dem gleichen Punkt, je nachdem. Wieso, was ist passiert? Im Moment macht die Punkte Sinn, das ist alles gut, aber plötzlich kommt so der Garten-Eden-Effekt, ich nenne ihn so. Ja, hat die Person wirklich das ernst gemeint? Habe ich nicht das Gefühl gehabt, am Schluss hat sie noch komisch geschaut? Habe ich nicht das Gefühl gehabt, am Schluss hat sie noch so ein bisschen gelächelt und so ein bisschen nicht können einordnen? Wollte sie wirklich das Beste für die Sache? Oder hat sie mich nicht schon immer aus dem Team raus haben? Hat sie nicht immer schon das Gefühl gehabt, das ist nicht meins? Hat er nicht immer schon das Gefühl gehabt, er mache ich alles besser und versucht jetzt, mir viel aufzufangen? Ich habe ihn ein bisschen überspitzt, aber das ist schon etwas. So ein bisschen die Schlange im Garten Eden. Es ist nicht der Herr und hat gesagt, ja, das ist alles für nichts da. Weil der Garten Eden war perfekt gewesen. Er hat nicht gesagt, ja, was habt ihr da verloren? Ich hätte etwas vieles Besseres für euch. Aber er hat gewusst gehabt, hat Gott wirklich, wirklich gesagt gehabt, dass er das nicht nehmen darf? Hat er wirklich, wirklich gesagt gehabt, dass ihr, die das alles haben könnt, aber das eint dann ein bisschen, das Öpfeli, komm. Und das ist etwas, was man merkt, immer, wie schnell so ein Gedanke kommt. Sind wir mittendrin, wie schnell so ein Gedanke kommt? Ja, ist es wirklich ernst gemeint? Vergib mir Gott wirklich? Kann ich wirklich in eine volle Freiheit kommen? Hat mir die Person wirklich vergeben? Ja, das ist so viel passiert. Und am Schluss hat sie wieder so einen Spruch gemacht. Am Schluss war so eine Aussage und alles. Anstatt das Gespräch dann suchen und sagen, hey, mir ist es nochmal nachgegangen. Wie meinst du ganz konkret? Ist es wirklich gut? Ist es für dich wirklich geklärt? Mir ist nochmal ein Gedanke aufgekommen, den man nicht in Ruhe lässt. Können wir das nochmal kurz anschauen? Können wir nochmal kurz über das beten? Und das ist, wie gesagt, auch ich erlebe das ja. Auch ich habe eine Seele, wie wir alle natürlich auch. Und das ist so hilfreich, sich da nicht in einen Strudel reinkommen lassen, sondern von früh aus sagen, das Gespräch suchen, weil vielfach ist es eine Flause, wo dich ins Nebengleis führt. Und da diese Festung sollen wir angreifen und nicht annehmen. Genau, zum zweiten Punkt, zu den Bindungen. Es gibt positive Bindungen und es gibt natürlich ungesunde Bindungen, negative Bindungen. Ich lese zuerst gerade 2 positive, bekannte Bindungen. 1. Mose 2,24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und ich habe ein Bild für Ehe. Der Ehebund, natürlich auch eine Bindung, die Gott installiert hat und wo er sehr viel Freude daran hat. Und bei diesem Vers kommt man immer wieder auch Sinn, dass das der Hauptvers ist, der immer wieder erklärt wird für Sex vor Ehe. Wer das kennt. Und dann ist wieder ein Sinn gekommen, dass wir schon länger nicht mehr über Beziehung und Sexualität predigt haben. Und dass ich mir alle gesagt habe, dass wir in der nächsten Zeit das wieder mal aufgreifen wollen. Weil ich finde es wichtig, die heissen Eisen, ob jetzt über Festungen, Generationensünden, sondern auch über Sexualität und Beziehungen zu predigen, was ein Thema ist, das uns beschäftigt. Und ja, wo wir mittendrin sind oder im Ganzen. Genau, das ist mir noch in den Sinn gekommen, by the way. Eine andere positive Bindung ist natürlich Freundschaft. 1. Samuel 18,1. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Und ich habe mir überlegt, mir ist der Gedanke gekommen, die Geschichte, ja, kennt von David und Jonathan, so enge Freunde. Ich glaube, es ist so das Promi-Problem, das die beiden hatten. Promi-Problem, vielleicht noch nie gehört, oder? Wie ist das gemeint? Jonathan, Sohn vom König, David, grosser Heerführer. Man hat gesungen, Saul hat 1000 Leute umgebracht bei Schlachten, der David aber 10'000. Man lässt, dass der David, der Heerführer vom Heer Israel, ist derart beliebt gewesen, dass die Leute haben gesungen und gejuchzt und alles. Beide haben meiner Meinung nach ein massives Problem gehabt für authentische, ehrliche Freundschaften. Holt's Promi-Problem. Wenn ein Roger Federer einen Freund hat, hat er einfach, weil er der Roger ist oder weil er halt gleich eine Person von Weltformat ist, weil er viel Einfluss, viel Geld hat, viel Charisma hat, Man kennt ihn, man kann sagen, Herr Rutsch, ich kenne den, ich gehe mit ihm kaffeln, ich gehe mit ihm ins Frühgebet. Also steht er. Und ich glaube, da haben sich zwei gefunden, die sagen, hey, es ist ganz egal, wer du bist, hey, mir, ich, einfach weil du Jonathan bist, einfach du als Typ, ich liebe dich und ich finde dich der Hammer. Und umgekehrt auch für den David. Und etwas mega Schönes, etwas mega Wertvolles, was für sie alles andere selbstverständlich war. Und auch Freundschaften. Etwas, was so wertvoll und so wichtig ist. Und gerade auch, wenn man verheiratet ist und mega gut ist, dass man viel Zeit mit einer Frau verbringt, dass man auch nie einfach seine Freundschaften vernachlässigt. Man weiss, hey, beides ist mega wichtig, beides ist mega wertvoll. Zu Thema Familie dann auch. Familie ist auch ein Band, wie, genauso wie Gemeinde auch eine positive Bindung ist. Und sage nicht, weil ich Pastor bin, habe ich vorher schon so empfunden. Aber es soll echt sein, es soll kein Liebesdefizit sein. Und das ist immer ins Gebet zu legen, dass sich jeder wohlfühlt, dass jeder Gott erlebt und dass alle davon wachsen im Glauben. Genau. Und über Familie, Gott erleben, gibt es auch einen guten Podcast. Ich habe eine Folie hier auch. Letzten Monat ist der Matthias Kuhn, das ist ein bekannter Prediger. Er hat das vom Herz gehabt, zu sagen, hey, wie kann man als Familie Gott erleben? Ich meine, ich kenne es unbedingt, ich kenne meine Frau Gott erleben. Wenn man noch das ein oder andere Kind hat, ist es wahrscheinlich einfach Jubel, Trauer, Heiterkeit oder eben nicht mehr. In dem ganzen Strudel von vielen Aufgaben und Pflichten und alles, hat er wie verschiedene Tools gegeben, wie man als Familie kann Gott suchen und finden. Kann man auch auf ICF Zentralschweiz YouTube-Kanal einfach nachschauen. Sehr empfehlenswert, gerade auch für Familien. Und vielleicht als Vorbereitung für nachher, wenn man keine Familie hat, wie es mir. Gut, kommen wir zum Schlusspunkt zu den ungesunden Bindungen. Körperlich und seelisch. Oder körperlich und seelisch geistig fast schon. Eine bekannte ungesunde körperliche Bindung ist auch wieder Paulus von der 1. Korintherschweiz, habe ich vorher schon angedeutet. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm sein. Sein Geist verbindet mit dem Geist des Herrn. Mir ist wieder aufgefallen, ein relativ bekannter Vers, dass der zweite Teil ist nur positiv. Der erste Teil ist ja weniger positiv. Aber der zweite Teil macht einen Vergleich zu sagen, hey, look, das ist negativ. Ich zeige auch gerade Blaupause, wie es positiv sein kann. Und das andere, was mir wieder eingefahren ist bei dem Vers, der Vorbereitung, ich meine, dass man dann den Akt macht, bei einer Prostituierten, ist ja der Schluss davon. Es ist ja dann schlussendlich dann einfach die Tat. Je nach Situation vielleicht sogar ein Lebensstil, wenn man es regelmäßig macht. Aber es ist ja etwas, was schon viel früher anfängt. Es ist ein Defizit, wo die Wurzel viel früher schon dran ist, wo man muss in den Wurzeln suchen gehen, was ist dran, dass ich das so brauche. Und körperlich ungesunde ist nur eine Frucht davon, leider eine sehr schlechte Frucht in dem Ding, von einer ungesunden seelischen, geistigen Bindung. Und da als letzter Vers, 1. König 21,7 von König Ahab und seiner Frau Isabel. Da antwortet Isabel, bist du der König von Israel oder nicht? Gut, dann steh jetzt auf, iss etwas und vergiss deinen Ärger. Du sollst deinen Weinberg haben, ich nehme die Sache in den Hand. König Ahab hat einen Weinberg begehrt, der gerade in der Nähe vom Königsschloss war. Und dachte, wäre noch cool, so einen Weinberg, geht zu meinem Grundstück zu, es wäre noch schön, ist gerade näher, ich muss schon weit laufen und so. Ein Weinberg eh mega schön, Wein ist immer gut, aber das hat nicht ihm gehört. Und dem, der Weinberg gehört hat, hat ein paar Tunen nicht verkaufen. Egal wie viel er geboten hat. Und die Sebel und Ahab hat dann das, was jeder andere normale Mensch dann hat, er ist dann auch frustriert, denkt, ich habe alles versucht, aber die Tür ist zugeblieben. Die Sebel ist aber von anderem Kaliber, von anderem Holz geschnitzt, sie hat gesagt, du, wenn er den nicht gibt, dann muss man halt mit anderen Mitteln das versuchen, da hinzukommen. Sie hat das in die Hand genommen, mit blutigen Folgen. Genau. Und das ist natürlich, so eine Frau angelacht hast. Nein, man muss wirklich sagen, ist eine Frau, die sie in die Hand nimmt, oder? Eine Sache. Aber natürlich sehr negativ. Also natürlich eine Schwelle überschreitet, die sehr ungesund ist. Und wenn man sich in einer Beziehung ist, ist es sehr schwierig, weil der Abend hat ja da aufgehört. Er hat gemurrt, aber gesagt, ich respektiere, dass der Bürger sagt Nein. Obwohl er unter mir ist. Aber sein Nein ist ein Nein. Und er hat jetzt akzeptiert. Aber mit dieser Frau ist er bereit, den Schritt weiter zu machen. Und das ist schon sehr krass. Und dann möchte ich noch zum letzten Bild kommen. Ich habe Pflanzen nicht nur als Deko mitgenommen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat Übermeister von Luzern eine Predigt gehalten über genau das oder ein ähnliches Thema. Und er hat gesagt, schauen wir mal in unsere Beziehungen, welche unserer Freundschaften von unseren Kollegschaften und Beziehungen sind gesund. Also bringen sie Früchte. Wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dann baut mich das irgendwo durch auf. Dann geht es mir irgendwo durch nachher besser. Oder gibt es Freundschaft oder Beziehung, wo ich merke, es zieht mich irgendwo durch runter. Es zieht mich weg. Es zieht mich weg von dem, was Gott für mich denkt und definiert hat. Und dass ich auch bereit bin, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht falsch schneide, eine ungesunde Frucht, einen ungesunden Zweig schneide ich ab. Weil der Pflanze besser kommt, wenn man es abschneidet. Man schützt damit auch die gesunden Beziehungen, weil er wächst besser, haben wir sagen lassen, wenn man die ungesunden, die am Verdorren sind, abschneidet. Ist vielfach auch schmerzhaft. Ist vielfach etwas, wo man nicht leicht fällt. Aber unterm Strich fährt man besser, wenn man sich hilft, wirklich sich zu fokussieren und das, was einem aufbaut. Ihr habt, bevor wir jetzt Abendmahl nehmen, habt ihr auch noch unter dem Abendmahl-Ding habt ihr noch ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber. Und ich möchte so motiviert vom Heiligen Geist-Seminar, möchte jetzt, dass wir ein paar Minuten Gedanken machen, gibt es vielleicht etwas, das du im Leben angehen willst? Irgendetwas, das du anschneiden willst? Wo du merkst, hey, das könnte etwas sein. Dewi wird ein bisschen Klavier spielen. Du kannst auch Gott darum bitten, dass er vielleicht etwas aufzeigt, falls er nicht in den Sinn kommt. Und dann kannst du es einfach aufschreiben. Und wenn es etwas ist, wo du loslassen willst, dann kannst du es auch im Verlauf des Tages oder im Verlauf des zweiten Worship auch vorbringen zu den Steinen. Wir haben dort vorletztes Mal haben wir Stein vorgebracht, also ein Bild, dass wir etwas weglegen wollen. Und dann kannst du es weit zusammenkrugeln und vorlegen. Also ein Bild, wir bringen das vor das Kreuz anbringen. Irgendeine Festung, irgendetwas, irgendeine Neigung, die wir haben. Oder irgendeine Beziehung, eine ungesunde, wenn wir nicht mehr. Und kannst es nachher zusammenkrugeln und kannst es nach dem Gottesdienst oder auch während dem Gottesdienst, nachher während dem zweiten Teil Worship, kannst es nachher vorbringen. Du kannst natürlich etwas aufschreiben, was du machen willst. Vielleicht sagst du, hey, ich will jetzt gesünder ernähren und alles. Dann musst du dich nicht fortrühren. Dann nimmst du doch mit heim und häng es am Kühlschrank oder so. Genau. Wir werden jetzt 3-4 Minuten das ein bisschen Gedanken machen darüber. Nachher werde ich zum Abschluss dann noch beten.